RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Zeitenwende Nummer 2. Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA und die bevorstehende Neuwahl zum Deutschen Bundestag lassen die Zukunft der transatlantischen Beziehungen unübersichtlicher erscheinen. Ist der Westen überhaupt noch eine Einheit? Muss sich Europa neu aufstellen, sicherheitspolitisch, ökonomisch? Und wer führt in Europa? Herzlich willkommen zum Bundeskanzler Willy Brandt-Gespräch zum 10. Mal in Zusammenarbeit zwischen der Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung und dem RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Harald Arsel. Wir sind an einem denkwürdigen Ort der transatlantischen Zusammenarbeit, der Amerika-Gedenkbibliothek, vor 70 Jahren als Geschenk der USA an das geteilte Berlin gegründet. Bevor wir jetzt wehmütig sagen, das waren noch Zeiten, lassen Sie uns auf die Gegenwart und die Zukunft schauen mit meinen Gästen. Michael Link, als wir Sie eingeladen haben, waren Sie noch Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Nach dem Ende der Ampel sind Sie jetzt hier als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Aber das, was Sie zum transatlantischen Verhältnis zu sagen haben, ist doch heute noch das Gleiche wie vor einer Woche.
Absolut das Gleiche. Und ich bin auch nicht im Streit oder im Dissens geschieden, denn bei allen Unterschieden, die es gab zwischen den drei Koalitionspartnern, hier nicht. Wir sind uns einig und ich glaube auch sagen zu dürfen, auch bis hinein in die Unionsfraktion, dass für uns die transatlantische Partnerschaft wirklich eine Angelegenheit ist von Herz und Hirn, dass wir wissen, dass wir sie brauchen, dass wir auch mit leiden und fiebern mit den Wahlergebnissen auf der anderen Seite des Ozeans. Deshalb ja, es sind die gleichen Worte. Mein Amt zurückgegeben habe ich aus formalen Gründen, weil es nicht korrekt wäre, etwas weiterzuführen, wenn der Auftraggeber die Koalition nicht mehr besteht. Aber am Thema bleibe ich dran und mir ist auch wichtig, überparteilich daran zu bleiben.
Daniela Schwarzer ist Vorständin der Bertelsmann Stiftung und Sie waren auch bis 2021 Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vor 3 Jahren haben Sie in Ihrem Buch Final Call formuliert, Europa stehe vor einem Make-it-or-break-it-Moment, wenn es darum geht, in der Welt mitzuspielen. Ist jetzt die Wahl Trumps ein Entscheidungsbeschleuniger oder lähmt das eher dieses Europa?
Nun, die Gefahr ist, dass die Wahl Donald Trumps Europa lähmt. Denn er hat schon in den ersten Tagen nach seiner Wahl, wo er noch nicht mal im Amt ist, durch die eine oder andere Äußerung gezeigt, dass er eigentlich nicht mit der Europäischen Union zusammenarbeiten möchte, sondern mit einzelnen Mitgliedstaaten. Und diese Befürchtung kann man aus der ersten Amtszeit mitnehmen, denn da hat er das auch getan und insbesondere auch sehr gerne direkt mit Großbritannien zusammengearbeitet, das mittlerweile die Europäische Union verlassen hat. Und es ist auch bekannt, dass sein strategischer Kommunikationsberater Steve Bannon damals auch die britische Regierung mitberaten hat. Und das alles deutet darauf hin, dass er sicherlich nicht, wie Amerika das so oft in der europäischen Geschichte war, eine einende Kraft für die Europäische Union einnimmt. Und das wirft sehr viel mehr Verantwortung auf die europäischen Regierungen zurück, dass sie sich überlegen, wie sie auf die neue, wirklich neue strategische Situation reagieren. Es gab ja schon mal eine Trump-Amtszeit, aber das ist die erste, wo wir parallel auch einen russischen Angriffskrieg auf unserem Kontinent haben, einen tiefgreifenden Konflikt im Nahen und Mittleren Osten. Und Europa muss sich um seine Sicherheit mehr sorgen und muss mehr Verantwortung übernehmen. Und wenn das verstanden wird, dann kann es auch sein, dass Europa stärker wird durch diese 4 Jahre.
Michael Kimmich ist Lehrstuhlinhaber für Geschichte an der Catholic University of America in Washington, D.C. Wir in Deutschland denken ja immer, die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, die sind was ganz Besonderes. Ist das umgekehrt auch so oder ist das eher ein asymmetrisches Verhältnis, wenn Sie beispielsweise in Washington erzählen, ich bin jetzt hier bei der American Academy in Berlin? Juckt das jemand?
Also unter den Demokraten unbedingt ist Deutschland enorm wichtig, wenn man an Barack Obama denkt, also am Ende seiner zweiten Amtszeit. Also Deutschland war Partner Nummer 1 und hat Präsident Joe Biden genau dasselbe gesagt, dass als er in Berlin war, dass Deutschland wichtigste Partner der USA ist. Das ist natürlich ganz anders bei Donald Trump. Und wenn man an das Bevölkerung denkt, es gibt keine Deutschlandsfeindlichkeit in der Bevölkerung in den USA. Irgendwie hat Trump diese komplizierte Beziehung zu Deutschland, aber es hat keine soziale Basis. Und das finde ich im Moment wichtig zu erwähnen. Es ist irgendwie Trumps Ding und nicht das Ding des Landes.
Diese komplizierte Beziehung von Donald Trump beginnt ja bei seinem Großvater, der ausgewandert ist in die USA. Dann wollte er zurückkommen und dann ließ man ihn nicht mehr rein. Zu den Orten, an denen transatlantischer Alltag gelebt wird, gehört die John F. Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf. Grund- und Sekundarschule und gymnasiale Oberstufe. Es gibt jeweils eine amerikanische und eine deutsche Schulleitung, sowohl für die Grund- als auch für die Oberschule. Ich sage das vorneweg, weil Robert Barz ist der derzeitige deutsche Schulleiter ab Klasse 7. Wie haben Sie an der Schule in den letzten Wochen verfolgt? Wie haben Sie das im Unterricht thematisiert?
Ja, unsere Schülerinnen und Schüler haben sowohl vor der Wahl als auch nach der Wahl natürlich in den einzelnen Unterrichten die Wahl und den Wahlkampf besprochen, haben ihre persönlichen Eindrücke wiedergegeben, haben auf der Grundlage von Zeitungsartikeln, Beiträgen diskutiert. Aber neben diesem, sage ich mal, auf Amerika fokussierten Wahlkampf fanden halt auch immer Mathematikunterricht, Sportunterricht statt. Der Wahltag selbst und der Tag danach war auch sehr emotional an der Schule, aber trotzdem findet so etwas wie ein ganz normales Schulleben statt.
Jetzt habe ich gesagt, Zeitenwende 2.0, und wir schauen natürlich, wir haben sehr stark in den letzten Tagen und Wochen die USA analysiert. Welche Gewissheiten haben wir denn, was so wie was bleibt? Also was für Erfahrungen gibt es denn auch mit den unterschiedlichen politischen Akteuren? Dieses Fundament, auf das wir Jahrzehnte aufgebaut haben in der deutsch-amerikanischen Verhältnis, das bröckelt nicht so leicht.
Ich kann beginnen. Also es haben ja nicht alle Amerikaner Donald Trump gewählt, sondern 70 Millionen, auch die Demokraten. Und Kamala Harris hat in ihrem Wahlkampf eigentlich deutlich gemacht, dass sie zur transatlantischen Allianz steht, dass sie die amerikanische Unterstützung für die Ukraine wichtig findet und viele andere Punkte auch, die auf das transatlantische Verhältnis einzahlen. Das finde ich erstmal einen wichtigen Punkt, den wir sehen müssen. Und Mehrheiten können sich ja auch wieder ändern. Ansonsten sind die amerikanischen Beziehungen ja viel mehr als die Beziehungen zwischen Regierungen, die transatlantischen Beziehungen, mehr als die Beziehung zwischen einer Regierung und einer anderen Regierung. Wenn wir uns die Wirtschaftsbeziehungen angucken, ist da über Jahrzehnte sehr, sehr viel gewachsen. Große deutsche Unternehmen sind im amerikanischen Markt präsent. Der Handel zwischen der EU und den USA ist intensiv. Die gegenseitigen ausländischen Direktinvestitionen, das ist alles da. Es kann zu mehr wirtschaftlichem Protektionismus kommen in den USA, aber am Ende ist da doch relativ viel, was vermutlich bleiben wird, vielleicht unter schwierigeren Bedingungen. Aber da ist auch ein Beziehungsgeflecht entstanden, was wichtig ist. Und dann gibt es natürlich auch die Ebene unter dem föderalen Level zwischen Washington und Brüssel oder Washington und Berlin. Da gibt es die Einzelstaaten, die teilweise auch enge Beziehungen mit europäischen Partnern unterhalten. Es gibt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die zum Beispiel bei der Klimaagenda gerne mit Europäern sich austauschen und zusammenarbeiten. Und im transatlantischen Verhältnis ist durchaus die eine oder andere Schlussfolgerung schon aus der ersten Präsidentschaft Donald Trumps gezogen worden. Nämlich, dass man das Beziehungsgeflecht bewusst verbreitern muss und dafür sorgen muss, dass es auch standhält, wenn es vielleicht auf der Top-Ebene zwischen US-Präsident und europäischen Partnern angespannter wird. Und das ist etwas, worauf wir uns verlassen können. Was aber eine Tatsache ist, ist, dass Donald Trump das insbesondere deutsch-amerikanische und auch europäisch-amerikanische Verhältnis unter Spannung setzen wird. Er ist jemand, den man nicht sehr gut voraussagen kann, genau was er tun wird, aber man merkt aus den Äußerungen im Wahlkampf und dann auch, wie er jetzt so nach der Wahl sich verhält, dass er durchaus immer das Interesse der USA voranstellen wird. Und das kann bedeuten, und das ist angedroht, 10% Zölle auf deutsche Importe oder europäische Importe und viele andere Dinge, die uns sicherlich zu schaffen machen werden. Aber die USA bleiben im Moment unser wichtigster Verbündeter in der transatlantischen Verteidigungsallianz NATO. Und das geht hoffentlich nicht von heute auf morgen weg.
Ich wollte auch sagen, dass die transatlantische Beziehung historisch stark war, nicht nur wegen Werten, aber besonders durch Sicherheitsinteressen, natürlich Kalter Krieg unbedingt, aber auch in den letzten 20, 30 Jahren und auf beiden Seiten natürlich. Also nach dem 11. September eine europäische Interesse an die amerikanische Sicherheit und eine allgemeine amerikanische Interesse an Sicherheit und Stabilität in Europa und auch unter Trump Republicans und Joe Biden Democrats. Also erste Amtszeit von Donald Trump war chaotisch und schwierig und er war ab und zu ziemlich unhöflich gegenüber Europa und Deutschland, aber er hat nicht die europäischen Sicherheitsinteressen versäumt. Finanziell für militärische Sachen in Europa hat Trump eigentlich investiert und nicht das Gegenteil. Und das wegen dieser Interessen. Und ich denke, das bleibt in den nächsten 4 Jahren. Werten und kommerzielle Verbindungen werden schwierig, aber diese Sicherheitsinteressen sind eine Art Grundrisse für dieses Verhältnis.
Ja, Michael Link, wir hatten ja schon einmal 4 Jahre Donald Trump erlebt. Sein Umfeld weiß jetzt auch, wie sie bestimmte Dinge schneller machen können. Wie vorbereitet sind denn die Europäer, sind denn die Deutschen? Die wissen ja jetzt im Grunde genommen vielleicht ein bisschen besser, wie diese Administration und wie dieser Präsident tickt und könnten ja ihrerseits in den Schubladen schon Modelle haben, die sie durchgespielt haben.
Naja, die Modelle würden ja verlangen, dass wir exakt wissen, was er tut. Die Unvorhersagbarkeit, Michael Kimmich hat es gerade gesagt, ist ja auch ein bisschen Teil seines Prinzips. Und er ist ja nicht nur sozusagen jetzt gegen Europa oder nur Isolationist. Ich würde eher sagen, er hat eine eher egoistische Politik. Rückzug nur auf USA, Isolationismus, anders als in vielen Teilen der amerikanischen Geschichte, ist nicht unbedingt sein Ding. Wenn es ihn interessiert, wenn es ihm etwas bringt, Kunde, Käufer, Verkäufer, in dieser Logik denkt er. Deshalb, auch wenn es uns schwerfällt manchmal, weil das nicht das übliche diplomatische Spiel ist, wir müssen versuchen, Interessensübereinstimmung zu finden. Und da können wir in der Tat beim Thema Sicherheit ansetzen. Wir dürfen uns vor allem aber nicht von Tonalitäten und von auch wirklich sehr schrillen, aus unserer Sicht auch erschreckenden Schritten jetzt emotional hinreißen lassen, genauso emotional zu reagieren wie er. Sonst sind wir sozusagen nicht professionell genug in dieser Situation. Also nicht reagieren auf Provokationen, cool bleiben, überlegen, wo gibt es Interessensübereinstimmungen, aber auch nicht nach dem Mund reden. Es gibt ja einige, die raten uns aus dem Trump-Umfeld, ihr müsst ihn nur loben, ihr müsst ihn beispielsweise, das gab es tatsächlich mal den Vorschlag, in Kaltstadt, wo sein Großvater herkommt, ein Denkmal bauen. Nein. Schmeichelei funktioniert leider schon viel zu gut in Mar-a-Lago. Das ist nicht unser Stil. Klare, selbstbewusste Interessensvertretung, aber auch nicht sozusagen beschimpfen und in Emotionen gehen. Sonst riskieren wir sehr stark, dass wir am Ende nur denen helfen, die ohnehin die Sorge um den Anti-Amerikanismus, die ohnehin die gesamte Beziehung aufs Spiel setzen wollen. Diese Beziehung ist stark genug, auch eine schwierige Zeit zu überleben. Wir wissen nicht genau, was geschieht, aber lassen Sie mich wirklich sagen, das war das, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Wort, was Michael Kimmich sagte. Der Unmut über Deutschland hat keine soziale Basis. Wo immer ich hingekommen bin in meinen 2,5 Jahren als Amtszeit, als transatlantischer Beauftragter, und ich habe mich ja sehr stark nicht auf Washington, sondern immer auf die Bundesstaaten konzentriert, bin eigentlich fast die ganze Zeit immer nur wirklich dann auch ins Heartland, in Midwest, in Südosten, Südwesten gereist. Überall ist man als Deutscher sehr willkommen, bekommt Termine bei Gouverneuren. Das ist nicht selbstverständlich, das bekommen nicht alle. Deshalb glaube ich auch, dass wir das auch tatsächlich überstehen können, indem wir die Breite der gesamten Beziehungen nehmen.
Robert Barth, es gibt ja vielfältige Verflechtungen, Verbindungen auf auch unteren Ebenen. Wie sieht das denn eigentlich an Ihrer Schule aus? Nicht nur, weil da natürlich deutsche Eltern, amerikanische Eltern ihre Kinder hinschicken, sondern weil es natürlich auch Verflechtungen, Verbindungen in die USA gibt. Und die sind ja möglicherweise nicht in irgendeiner Weise davon abhängig, wer im Weißen Haus sitzt.
Ich denke, dass die ganze Schulgemeinschaft ein sehr breites Spektrum der Gesellschaften abbildet. Wir im Schulalltag auf sehr menschlicher Ebene im Fokus unsere Kinder haben, das Lernen der Kinder von einfachen, grundlegenden Dingen bis hin zur Kritikfähigkeit und dass der kulturelle Austausch zwischen den amerikanischen und den deutschen Familien eine besondere alltägliche Tiefe bekommt. Das heißt also, ein völlig angstfreies und offenes Aufeinander zugehen. Ich darf an der Schule jetzt im dritten Jahr arbeiten und habe dieses freundliche Miteinander vom ersten Tag an gespürt und muss sagen, dass die amerikanischen Familien auf mich als Berliner sehr, sehr offen zugegangen sind und wir Hand in Hand jeden Tag konstruktiv Probleme lösen, vom Wasserspender über die Lerninhalte, über die Frage, wie die deutsche Geschichte in den Unterricht eingebaut wird. Und so ist es ein ganz konstruktives Miteinander und ich glaube, dass da eben auch ein besonderer Wert der Gemeinschaften liegt, dass wir den anderen hören wollen, seine Meinung kennenlernen wollen, mithilfe von Argumenten, Fakten und die Sicht auf die Dinge austauschen wollen, um zusammen gute Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass diese Fragestellung also und auch die Werte des offenen Austauschs und der Vorurteilsfreiheit, die dort viel gelebt werden und dass die auch absolut unabhängig ist davon, wer im Weißen Haus Präsident ist. Die Erfahrung, wie meine Kolleginnen und Kollegen schilderten, war, dass nach der Übernahme von Donald Trump 2016 eben auch in der amerikanischen Botschaft relativ viel Personal sich ändert und damit auch unsere Schulgemeinschaft wieder eine Veränderung erfährt. Die ist ja dann schon abhängig von der Präsidentschaft und darauf bin ich jetzt einfach auch gespannt.
Weil Sie gerade dieses kulturelle Feld aufgemacht haben, manche Konflikte, die ich oder manche Missverständnisse, die ich in der Vergangenheit im deutsch-amerikanischen Verhältnis immer mal wieder wahrgenommen habe, hängen vielleicht damit zusammen, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass möglicherweise auch hinter denselben Begriffen unterschiedliche Inhalte stecken. Also gäbe es da vieles, wo man sagen könnte, das ist dann am Ende leichter zu lösen, als es sich auf den ersten Blick anschauen lässt.
Darf ich da nochmal?
Ja.
Also diese teilweise auch besonderen kulturellen Unterschiede werden hier an unserer Schule jeden Tag deutlich. Wir haben ja die Hälfte der Lehrkräfte sind Amerikanerinnen und Amerikaner und auch im Schulleitungsteam amerikanische Schulleiterinnen und Schulleiter. Praktisch die Idee, lösungsorientiert zu arbeiten von den amerikanischen Lehrerinnen und Lehrern und der Administration und die deutschen Hindernisse in Bezug auf Bürokratie bringen uns jeden Tag immer wieder vor neue Herausforderungen. Während meine Mentalität eher ist, unvorstellbar geht nicht, da fühlen sich meine Kolleginnen und Kollegen immer schon unhöflich berührt, also weil diese Vorstellung von es würde nicht gehen, ist überhaupt nicht ihrs. Und da arbeiten wir jeden Tag, versuchen Brücken zu bauen, wie Sie auch schon beschrieben haben, und Lösungen zu finden und sind dankbar, dass die Berliner Schulverwaltung für uns als ganz normale staatliche Berliner Schule auch Flexibilität mitbringt und wir alle jeden Tag lernen. Also das ist unser Tagesgeschäft.
Jetzt will ich es aber doch mal zu den politisch härteren Fakten bringen. Ich liebe Zölle, hat Donald Trump im Wahlkampf gesagt. Und die exportabhängige deutsche Wirtschaft liebt sie nicht. Jetzt kann man ja vielleicht versuchen, einem Deal-Liebhaber Deals anbieten oder in eine Sache hineinzuschlittern, wie bei Chinas Strafmaßnahmen gegen Cognac. Daniela Schwarzer, was empfehlen Sie denn da?
Also aus europäischer Sicht ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass man stark auftritt und sehr selbstbewusst formuliert, was für Europa wichtig ist und warum auch Amerika ein sehr, sehr großes Interesse an einem starken und stabilen Europa hat. Das kann man wirtschaftlich argumentieren, das kann man über die Sicherheit argumentieren, denn die USA haben ein großes Interesse, dass unser Kontinent stabil ist. Sie haben hier große Militärbasen, wir sind eine Etappe Richtung Nahen Osten und natürlich auch nach Asien. Also da gibt es viele Gründe, warum auch die Amerikaner Interesse haben an der Stabilität in Europa. Und dann geht es vielleicht schon in die Frage, was können wir denn anbieten? Also ich glaube, Europa muss sehr, sehr klar formulieren, dass uns die NATO eine Menge wert ist und wir mehr bereit sind zu investieren. Das Thema Lastenverteilung spielt für Trump eine sehr große Rolle. Wer trägt wie viel bei? Und wer kümmert sich um wessen Sicherheit? Und da ist das Gefühl, so scheint es zumindest aus seinen Äußerungen, bei ihm sehr ausgeprägt, dass sich die Amerikaner um die europäische Sicherheit kümmern und wir Trittbrettfahrer sind. Das ist überhaupt nicht wahr. Das muss man darstellen, was wir schon tun, was wir auch für die Ukraine tun und was wir aber auch teilweise noch mehr tun können. Da kommen wir nicht drum rum. Der zweite Punkt ist wirtschaftlich. Ich glaube nicht, dass man Trump davon überzeugen kann, keine Zölle zu verhängen. Das ist bei ihm so festgesetzt. Das hat er in seiner letzten Amtszeit gemacht. Ein Teil der Zölle wurde ausgesetzt. Die kann er schnell wieder einsetzen, schon im Januar. Und er hat eben auch sehr konkrete Versprechen den Amerikanern gemacht, was er alles mit Zöllen belegen möchte, was aus Europa kommt, was aus China kommt und so. Aber trotzdem müssen wir an die wirtschaftspolitische Agenda ran und auch da eben den USA nochmal darlegen, wie viel auch aus Amerika zu uns importiert wird, wie stark die Amerikaner von ausländischen Direktinvestitionen in Amerika profitieren. Er wird da sicherlich seine Vorstellung formulieren, dass noch mehr Geld hinfließt und dort noch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Also es wird keine einfache Agenda, aber ich glaube, wenn man nicht selbstbewusst und mit dem Bewusstsein, dass auch wir ein attraktiver Partner für die USA sind, sonst wäre dieses Verhältnis nicht über Jahrzehnte so stabil gewesen, dann werden wir nicht viel rausholen können.
Wie selbstbewusst können die Europäer eigentlich auftreten, Michael Link?
Das schließt an die erste Runde, als Frau Schwarzer auch sagte, das kann durchaus auch für Europa eben auch eine Chance sein, wenn man jetzt als EU, jedenfalls diejenigen, die wollen, alle 27 werden nicht wollen, aber die Handlungsbereiten, dass die sich zusammentun und sagen, okay, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, unseren engsten Verbündeten, der kommt und die NATO als so eine Art Sicherheitsfirma sieht. Und nicht als Bündnis auf Gegenseitigkeit. Was können wir tun, um sein Interesse zu wecken? Wir müssen jetzt ja mit ihm umgehen die nächste Zeit. Es hilft ja alles nichts. Da könnte es schon helfen, wenn einige Staaten sich zusammentun und sagen, okay, wir warten nicht, bis Trump ins Amt kommt und bis er sozusagen uns konfrontiert mit Plänen, sich zum Beispiel zu treffen mit Putin und dann über Europa zu verhandeln, ohne uns am Tisch. Aber das geht eben nur, wenn wir uns tatsächlich auf den Weg machen, beispielsweise Polen, Balten, die Skandinavier, Deutschland und andere. Ich hoffe auch Frankreich und Deutschland natürlich mit dabei und tatsächlich von sich aus handeln im Bereich militärische Lastenteilung, im Bereich in der Tat auch ernster nehmen des chinesischen Einflusses. Das ist ein Punkt, glaube ich, wo man gut ansetzen kann bei Trump. Er hat, manche nennen es eine Obsession. Ich weiß nicht letzten Endes, wie stark es bei ihm ist, denn wenn er sich mit Präsident Xi trifft, wer weiß, ob er hinterher nicht eine Affäre draus wird, also eine Love-Affair draus wird. Das ist das Moment der Unvorhersagbarkeit. Aber sehr wahrscheinlich ist schon, dass das Thema China ein dominierendes sein wird beim Handel und bei der Sicherheit. Deshalb auch da könnten wir Angebote machen. Wie die genau aussehen, das muss man aushandeln. Das erfordert auch, dass die verschiedenen natürlich europäischen Akteure aufeinander zugehen, weil das ist nicht einfach. Es sind alles sind Versuche. Wir werden da sehr viel Versuch und Irrtum haben. Aber das Schlimmste, das Falscheste, was wir machen könnten jetzt, wäre einfach nur abzuwarten bis zum 20. Januar. Und da glaube ich, dass der China-Punkt, um es ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, gegenüber den Republikanern sehr stark gemacht werden muss. Wir müssen deutlich machen, China ist keine pazifische Herausforderung. China ist eine globale Herausforderung. Und das heißt, gewinnt Russland gegen die Ukraine, gewinnt auch China.
Michael Kimmich, als Historiker, wir haben jetzt von der Unberechenbarkeit von Trump gehört. Ist das eigentlich so ungewöhnlich, dass US-amerikanische Präsidenten einen ganz eigenen Kopf haben und auf der anderen Seite dann aber Institutionen für die Ruhe in dem ganzen politischen Feld sorgen? Also wie ist das eigentlich bislang gewesen? Verklären wir da die Vergangenheit?
Also es ist ziemlich ungewöhnlich. Also es gibt bei Richard Nixon eine sogenannte Madman-Theorie, dass man könnte als ein Verrückter in der Welt agieren, um so irgendetwas zu erreichen. Aber die Witz ist, dass man muss nicht ein Madman selber sein, für diese Theorie zu funktionieren. Also das weiß man nicht so genau beim Donald Trump. Es ist ziemlich ungewöhnlich. Also normalerweise gibt es eine außenpolitische Agenda und das kann natürlich umstritten sein. Normalerweise umstritten innerhalb der Regierung oder vielleicht innerhalb des Weißen Hauses, zum Beispiel die ersten zwei, drei Jahre von Ronald Reagans Amtszeit. Es war eine sehr Also mächtiger Krach im Weißen Haus, was sollte man gegenüber die Sowjetunion tun? Aber es gibt eine Agenda, normalerweise ist eine relativ rationale Agenda, man kann das akzeptieren oder nicht. Und das ist nicht so beim Trump. Oder ist es unterschiedlich so? Also er hat auf jeden Fall eine Agenda, wenn es um Freihandel geht, ist nicht dafür. Und hat auch eine ziemlich klare Agenda, wenn es um China geht. Aber es gibt Sachen, wo Trump keine Agenda hat. Und dann diese Unberechenbarkeit ist wirklich extrem. Und ich würde sagen, dass Ukraine und Russland gehören dazu. Er weiß nicht, was er damit erreichen will. Mit der Ukraine, also Handeln, Frieden in 24 Stunden. Mit Russland vielleicht eine bessere Beziehung. Die sind alle Phrasen und haben fast keine klare Bedeutung. Und ich finde das historisch außergewöhnlich. Also Trump ist in diesem Bereich wirklich eigenartig.
Wir sind ja beim Willy Brandt-Gespräch und da lohnt es ja immer auch, an Charisma von politischen Akteuren zu erinnern. Wenn wir jetzt mal sagen, auf dieser Seite des Atlantiks schauen, in Europa, wo sind die charismatischen Figuren, die Trump sozusagen einhegen können? Gibt es sie überhaupt? Oder gibt es sie höchstens bei jenen, die eine illiberale Demokratie formulieren wollen, also die quasi mit Trump ein anderes Europa entwickeln wollen?
Vielen wird gesagt, dass Frau Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, so jemand sein könnte. Ich will bewusst jetzt nicht mit Viktor Orban beginnen, denn er wird nicht einhegen, er wird im Gegenteil, er wird ihn befeuern. Ich frage mich übrigens, wie lange diese Liebesaffäre zwischen Orban und Trump noch geht, angesichts auch der Besessenheit von Orban mit Wirtschaftsbeziehungen mit China. Also auch hier müssen wir bei den Republikanern auf Widersprüche hinweisen und da haben wir gute Argumente. Einhegen, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, wie gesagt, nicht an die Theorie, dass man mit Schmeicheleien ihn einhegen kann, auch nicht mit schönen Angeboten, die zunächst schön klingen, nur mit Taten. Und da könnte natürlich in der Tat Präsidenten und Ministerpräsidenten, die tatsächlich sich nicht nur zusammenschließen, sondern auch dann wirklich etwas konkret anbieten, was auf mehr Lastenteilung hinausläuft und auf De-Risking mit China, das könnte dann schon einen Einfluss gewinnen. Italien wäre natürlich wünschenswert, wenn es dabei wäre, denn Italien ist genauso wie wir wirtschaftlich sehr abhängig von diesen Beziehungen. Italien als Exportland, wir als Exportland. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir es gemeinsam mit Frankreich schaffen können. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Deutschland eine Rolle dabei spielt, vor allem indem wir das nicht machen, was ich gerade vorhin sagte, jetzt auf ihn emotional zu reagieren, sonst ist das gleich vorbei. Aber darüber hinaus könnte natürlich auch Duda eine Rolle spielen, der polnische Präsident, der natürlich in einem sehr heftigen Kampf mit dem Premierminister, mit Tusk steht. Da müssen wir beobachten, ob es nicht auch für die falschen Zwecke benutzt wird. Also eine ganz, ganz heikle Sache. Am Ende würde ich dafür plädieren, es weniger von Personen abhängig zu machen, sondern mehr von Konstellationen, die nämlich tatsächlich für ihn als Dealmaker auch interessant sein könnten. Es muss etwas sein, was er seinen eigenen Wählern auch als Erfolg verkaufen kann. Vergessen wir nicht, er hat riesige Erwartungen geweckt in diesem Wahlkampf. Innenpolitisch, Inflation, Preise gehen runter, außenpolitisch mit China. Er hat riesige Erwartungen geweckt. Auch er wird an den Punkt kommen, wo er Lieferdruck hat, sozusagen. Und alles das sollten wir kühl mit einberechnen. Und wenn ich immer so kühl jetzt rede und gelassen, glauben Sie mir, ich bin auch nicht gelassen im Sinne von, wenn ich manche Entscheidungen sehe. Absolut nicht. Ich rate uns nur dazu, wie gesagt, auf Emotionalität hier nicht genauso emotional zu reagieren, sondern hier muss der Klügere einen Schritt weiter denken.
Ja, Michael Kimmich und dann Daniela Schwarzer zur Frage der Persönlichkeiten in der Politik.
Ich würde sagen, mit Europa hat Trump ein bisschen Pech gehabt. Also er dachte nach dem Brexit 2016, dass es gibt in Europa eine sehr große populistische Welle. Und Steve Bannon hat zum Beispiel ein Projekt gemacht, also in einem Kloster außerhalb von Rom, also diese populistische Europa aufzubauen. Und natürlich gibt es ziemlich viel Populismus in Europa und auch im Moment in Deutschland. Aber was haben Sie erreicht mit diesen Plänen? Slowakei, Ungarn und vielleicht Italien, aber vielleicht auch nicht. Und wenn man denkt an Europa, wo steht die Macht in Europa? Es ist nicht diese drei Länder, die das determinieren. Also vielleicht, wenn Le Pen in Frankreich gewinnt, ist es eine andere Situation. Aber bis dann, es ist zu wenig. Und was für Trump ein Problem sein wird, ist, dass diese Partners, Viktor Orban vielleicht Fico in der Slowakei, die haben ganz wenig Macht in der Europäischen Union. Also zu wenig für Trumps Zwecke. Also er hat eine populistische Minderheit oder trumpische Minderheit in Europa, aber die Mehrheit ist wirklich nicht auf seiner Seite. Und das wird für Trump problematisch sein. Also nicht nur Trump als problematisch für Europa, aber Europa in diesem Sinne ist problematisch für Trump.
Lassen Sie uns mal einen Moment über Frankreich und Emmanuel Macron sprechen. Also wenn in Frankreich Europa gesagt wird, ist das nicht immer das Gleiche, wie wenn in Deutschland Europa gesagt wird. Und europäische Souveränität, ein autonomer Player der Weltpolitik, das sind jetzt so Stichworte. Ist das nur, ich sag mal, eben so französische Präsidiallyrik oder ist da wirklich auch ein Angebot nach Europa, was sich umsetzen lässt?
Also Emmanuel Macron hat während Trumps erster Amtszeit den Begriff der strategischen Autonomie ausgebuddelt. Den gab es schon vorher in EU-Dokumenten und er hat ihn dann zu seiner Sache gemacht. Und was meinte er damals und wie heute, würde ich sagen? Er meinte, dass Europa souverän entscheiden können muss und das bedeutet, dass man sich in gewisser Weise unabhängiger macht. Das bedeutet nicht, dass man sich gegen die USA stellt, aber dass man in außen- und sicherheitsverteidigungspolitischen Belangen in eine Lage kommen muss, wo man für sich entscheiden kann. Und während Trumps erster Amtszeit gab es da Kontroversen innerhalb Europas und übrigens auch Kritik in Washington, weil die Unterstellung da war, dass es um eine Abkehr von Amerika geht. Aber das war damals nicht so gemeint, vielleicht in seiner Rhetorik etwas souveränistischer, als man das in Deutschland formulieren würde. Aber heute sind wir da eigentlich an einem Punkt, wo Europa genau weiß, dass es sich von verschiedensten Akteuren etwas unabhängiger machen muss. Von Russland haben wir das vollzogen, zumindest zum großen Teil, was die Energieabhängigkeit anbelangt. In Bezug auf China gucken wir, dass wir Risiken diversifizieren. Also auch da keine Abkehr, aber sich weniger angreifbar machen. Und mit Blick auf Trumps Amerika ist eben auch die Frage, wie geht man damit um? Und das bringt mich zurück zu dem, was ich vorhin sagte. Europa muss an seinen eigenen Stärken arbeiten. Falls sich Donald Trump entscheidet, die Europäer maßgeblich unter Druck zu setzen, hilft es uns, wenn wir uns vorbereiten. Und das hätten wir schon mehr tun müssen, als es jetzt der Fall ist. Aber jetzt ist höchste Zeit, noch mehr zu tun. Und die Präsidentin der Europäischen Kommission arbeitet da auch sehr intensiv dran, Ursula von der Leyen. Oh, und wenn Trump sich entscheidet, Europa ist interessant und stark und er möchte mit Europa zusammenarbeiten, ist das natürlich aus unserer Sicht die bessere Option. Aber wir können uns darauf nicht verlassen. Emmanuel Macron hat an manchen Stellen konkrete Ideen gehabt, aber was gefehlt hat über die letzten Jahre, ist ein deutsch-französisches Engagement in dieser Sache. Er hat große Reden gehalten, Deutschland hat etwas weniger gesagt. Aus Frankreich war der Vorwurf im Raum, ihr habt nie richtig geantwortet. Deutschland guckt drauf und sagt, naja, du hast halt große Reden gehalten, aber was ist dahinter? Die Kraft des Deutsch-Französischen lag in der Vergangenheit oft darin, dass genau dieses zusammenkam, dass also ein Franzose vielleicht den Ball sehr weit ins Feld gespielt hat und die Deutschen hinterhergegangen sind und im Dribbeln vielleicht dann noch die Richtung vorgegeben haben. Und über die letzten Jahre haben wir leider wenig substanzielle deutsch-französische Initiativen gesehen, die der aktuellen Weltlage angemessen wären. Es gibt ein bisschen was im Bereich der Rüstung. Es gab die eine oder andere Initiative zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Aber wenn ich mir die Herausforderungen insgesamt angucke, würde ich sagen, höchste Zeit, dass man mehr tut. Und interessanterweise haben ja Emmanuel Macron und Olaf Scholz am Tag nach der US-Wahl beide kommuniziert, wir haben miteinander gesprochen. Das ist noch keine Lösung, aber der richtige Weg.
Und ein kleiner Hinweis, es gibt zwei Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes, die in Berlin einen ihrer Hauptsitze haben. Neben der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung ist das die Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung. Mit der haben wir von RBB24 Inforadio vor 2 Monaten über das deutsch-französische Verhältnis und da ist auch nicht alles Sonnenschein diskutiert. Lässt sich noch in der ARD Audiothek nachhören. Wir haben jetzt sehr stark dieses transatlantische Verhältnis als so eine Art, ja, zwei Seiten, die Verschiedenes wollen oder in verschiedene Richtungen gehen, besprochen und heißt das Ganze hier ja der Westen in der Krise. Der Westen war mal ein attraktives Gesellschaftsmodell für weite Teile der Welt, ein Impuls auch für Widerstand gegen Unterdrückung und es hat heute den Eindruck, diese Attraktivität ist passé. wenn jetzt sehr stark strategisch geschaut wird von den USA, aber auch von anderen Weltmächten, hat da eigentlich eine wertebasierte Außenpolitik Europas noch eine Chance? Und wie sähe die dann aus, Michael Link?
Gut, dass Sie das Bild weiten, denn wir haben gerade einen BRICS-Gipfel in Kasan erlebt, letztes Jahr einen BRICS-Gipfel in Pretoria. Es lohnt sich, die Abschlussdokumente zu lesen, weil in der Tat hier etwas geschieht, wo China versucht, gemeinsam mit Russland und anderen, beginnend erst, noch nicht erfolgreich, aber doch auf den ersten Etappen schon bemerkenswert, wo sie versuchen, eben Alternativen aufzubauen zu dem, was wir in der Tat die wertebasierte und regelbasierte internationale Ordnung nennen und wo Begriffe wie Demokratie, Multilateralismus, Menschenrechte, Bildung, Marktwirtschaft, all diese Dinge sanft und sachte, aber deutlich uminterpretiert werden. Indem sie versucht, die Staaten des globalen Südens zu gewinnen, in einem Diskurs, wo sie sagen, schaut her, wir waren doch nie Kolonialmacht, wir stehen an eurer Seite, wir sind auch vom Westen missverstanden worden, die erheben sich über euch heute mit neokolonialen Ansprüchen, früher mit Ausbeutung direkt persönlich, mit Sklaverei, heute indem sie euch eure Werte überstülpen wollen. Also ein ganz gefährlicher Prozess, der da aus meiner Sicht läuft und der uns deutlich macht, dass diese Rechtsstaaten, so wie wir organisiert sind, die gewaltengeteilte, rechtsstaatlich organisierte Demokratien, dass sie in der Tat heute in der Welt eher in der Defensive sind. Und das wäre in der Tat bedauerlich, wenn Trump sich daraus verabschieden würde, denn bei all seiner Gegnerschaft gegen China, er definiert ja es anders als die Einwände, die ich gerade bei China genannt habe. Es ist im Gegenteil, er spielt China in die Hände durch seinen multipolaren Ansatz. Und da möchte ich wirklich auf eines hinweisen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Viele reden ja über eine multipolare Welt. Deskriptiv stimmt das als Beschreibung, aber das kann niemals unser Ziel sein. Und Trump leider spielt diesen multipolaren Ansatz, den Xi in China, den Putin in Russland hat, wo jeder Pol quasi seine eigenen Regeln macht und seine eigenen Einflusszonen definiert, er spielt dem in die Hände. Das wäre verhängnisvoll, denn dann ist der Westen in der Tat Geschichte.
Ich würde auch nicht unterschätzen, wie attraktiv der Westen ist. Also es gibt natürlich die Trump-Diskussion und das ist wichtig, aber man darf die Ukraine nicht vergessen. Also die Ukraine jetzt kämpft in einem Krieg, sodass die Ukraine in Zukunft zur Westen gehören kann. Und das ist auch eine Sache von Rechtsstaat und Menschenrechten und Demokratie, Freiheit auf jeden Fall. Also ob das erfolgreich sein oder nicht, ist schwierig im Moment zu sagen. Aber das liegt alles in wie attraktiv dieses Modell ist oder wie attraktiv Europa oder der Westen ist. Also deswegen gab es eine Maidan-Revolution in 2013, 2014 und deswegen gibt es jetzt diese Versuche in der Ukraine, diesen Krieg zu gewinnen. So vielleicht ist das nicht ganz global, es ist was anderes in Afrika, Nahosten, Lateinamerika und Asien, aber Ukraine ist wirklich sehr, sehr wichtig und in Ukraine ist der Westen, hat eine ganz tiefe magnetische Attraktion.
Robert Barz hat auch die ganze Zeit mitgeschrieben. Und wenn ein Lehrer mitschreibt, dann ist man immer sehr aufmerksam. Wie transportieren Sie das, worüber wir hier gesprochen haben, auch sozusagen in die Schule? Was interessiert den Schülerinnen und Schüler daran? Oder ist das an der Stelle sehr weit weg, wenn wir von multipolarer Welt sprechen?
Nein, das ist an der Schule gar nicht weit weg, sondern wir sind da mittendrin. Ein Pfeiler unserer schulischen Arbeit ist unter anderem Teil des MUN-Programms zu sein, also Model of United Nations, wo junge Menschen überall auf der Welt über Werte, über Ziele diskutieren. Zuletzt wurde über Nachhaltigkeit, über Klimawandel diskutiert. Da werden also für Heranwachsende all diese Fragestellungen, die in der Weltpolitik von Bedeutung sind, in der Wirtschaft von Bedeutung sind, herangetragen. Am nächsten Wochenende kommen zu uns an die Schule über 200 Schülerinnen und Schüler von überall aus der Welt, diskutieren, setzen sich miteinander an einen Tisch, streiten über all diese Fragestellungen, die von Bedeutung sind. Und insofern glaube ich, dass wir als Bildungsinstitution in Berlin eine ganz besondere Rolle haben, unsere Kinder heranzuführen an Fragestellungen, an Werte und deutlich zu machen, was der Kern einer Gesellschaft sein kann.
Das weiß ich immer noch nicht, was auf Ihrem Zettel steht.
Ach so, das kann ich ganz konkret sagen. Also ich habe für mich mitgenommen, ein starkes Europa zu sein. Ich habe überlegt, wie ich in meiner täglichen Praxis als Schulleiter einer deutsch-amerikanischen Schule das im Auge behalten kann. Wollte darüber in Zukunft nachdenken und habe mir ebenso notiert, dass wir kühl und gelassen sein sollen. Das ist im Alltag nicht so leicht, insbesondere wenn wir uns morgens zusammentreffen und Kolleginnen und Kollegen nach der Wahl Tränen in den Augen haben, weil es eben doch sehr emotional ist, was dort rausgekommen ist. Und die Schülerinnen und Schüler eben auch sehr emotional betroffen sind. Insofern glaube ich, ist für uns als Schule wichtig, ansprechbar zu sein, für die Kinder da zu sein, für ihre Sorgen da zu sein und ein Stück weit zu versuchen, Zuversicht zu erzeugen, indem wir gerade auf die Werte schauen, die uns ausmachen können, demokratische Grundregeln, wo wir also im Kleinen, im Klassenrat mit Schülerinnen und Schülern, 25, die zusammenkommen und über Probleme, die die Kinder miteinander haben, diskutieren, in englischer Sprache, in deutscher Sprache, abstimmen, Mehrheiten finden, dieses Vorgehen für die Kinder transparent machen und versuchen, ein Stück weit das mitzugeben, dass sie im weiteren Leben, wenn sie dann raus in die weite Welt gehen, kleine Botschafter sind für Werte wie Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, was Sie sagten.
Und weil es hieß, jetzt sage ich immer etwas Nichtgelassenes, der Wahrheit verpflichtet, das natürlich müssen wir auch deutlich als Verbündete sagen. Wenn wir sagen, selbstbewusst immer mit Trump kommunizieren, gelassen, aber selbstbewusst, nicht emotional, dann heißt das, dass wir auch deutlich Kritik äußern müssen. Wir teilen zum Beispiel die OSZE. Wir haben die Grunddokumente der OSZE gemeinsam unterschrieben, die Meinungsfreiheit sehr, sehr hoch halten. Was in den amerikanischen Schulen und Universitäten zurzeit geschieht, in einzelnen Bundesstaaten wohlgemerkt, nur in einzelnen Bundesstaaten, bei der Durchsicht von Büchern, welche erlaubt sind, welche nicht, welche dann entfernt werden, das natürlich beunruhigt uns wirklich. Auch das wäre eine Aufkündigung von innen heraus des Westens, wo sich China und Russland gar nicht genug darüber freuen können. Also auch hier dem engsten Freund und Partner, den wir haben, ihm deutlich zu machen, bitte, du kannst nicht unsere gemeinsamen Werte dadurch aufgeben, dass du jetzt einem neuen Justizminister Matt Gaetz auch noch die Instrumente in die Hand gibst, tatsächlich Schüler und darauf zu untersuchen, welche Lehrbücher sie lesen und Universitäten darüber zu überprüfen, welche Bücher im Regal stehen dürfen. Also diese Dinge wirklich auch deutlich ansprechen unter Freunden, das gehört genauso dazu. Ansonsten ist es keine echte Freundschaft.
Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie gefährdet ist durch diese Pläne tatsächlich die amerikanische politische Struktur von Checks and Balances? Wie diskutieren das möglicherweise auch konservative Menschen in den USA, die eben nicht wollen, dass der Staat umgebaut wird? Was wissen wir darüber, Daniela Schwarzer?
In dieser zweiten Amtszeit funktioniert das System der Checks and Balances ab Januar sicherlich nicht so wie in der ersten. Denn Donald Trump hat ja nicht nur das Weiße Haus für sich gewonnen, sondern seine republikanische Partei hat auch beide Kammern des Parlaments gewonnen. Und das bedeutet, dass bis zu den sogenannten Midterm Elections, also den Wahlen zur Hälfte seiner Amtszeit, die beiden Kammern des Parlaments in republikanischer Hand sind. Außerdem hat er in seiner ersten Amtszeit Richterposten im Supreme Court, dem obersten amerikanischen Gericht, besetzt. Und es werden noch Posten wahrscheinlich frei in nächster Zeit, die er dann auch besetzen kann. Das bedeutet, dass auch hier über die Verfassungsgerichtsbarkeit eine politische Richtung quasi jetzt schon vorgegeben ist und sich noch stärken dürfte. Das ist alles nicht besonders erfreulich. Nun besteht eine Demokratie nicht nur aus den Institutionen, sondern aus den Wählerinnen und Wählern, aber auch natürlich aus der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft. Und da ist ein Punkt, wo wir sehr genau hingucken müssen. Er hat bereits im Wahlkampf Drohungen gegenüber Journalisten ausgesprochen, gegenüber ganzen Zeitungen. Er hat zivilgesellschaftliche Akteure bedroht. Er hat gesagt, er möchte politische Gegner verfolgen. Nun kann man vielleicht kleine Abstriche machen und sagen, das war Wahlkampfrhetorik. Aber was sich immer mehr abzeichnet, ist, dass mit ihm Leute in die Regierung einziehen, die auch bereit sind, demokratische Freiheiten einzuschränken. Und Sie haben gefragt, wie wird darüber in den USA diskutiert? Das wird natürlich auch bei vielen Republikanern so gesehen. Und die Partei steht nicht geeint hinter Donald Trump, schon gar nicht in dieser Hinsicht. Und deshalb gibt es auch da Kontroversen. Die Demokraten machen sich allergrößte Sorgen. Und man merkt, wenn man mit Stiftungen, mit Thinktanks, mit NGOs, also Vereinen oder Assoziationen spricht, die in Amerika sind, dass die sich schon sehr versuchen vorzubereiten auf eine neue Erfahrung im amerikanischen System, die wir in Europa aus Staaten kennen, wo es autoritäre Herrscher gibt. Ja, also das ist für das amerikanische System schon sehr neu und die Haltung da im Moment, die Sorge, die ist schon sehr greifbar, dass er tatsächlich diese Ankündigung auch umsetzen könnte. Und da ist für uns, und das muss aus europäischer Sicht mit großer Sorge verbunden sein, weil wir uns wahrscheinlich erst Schritt für Schritt klar werden, wie wichtig auch für das Funktionieren unserer Demokratie das Funktionieren der US-Demokratie ist. Ja. Und da müssen wir sehr stark investieren, dass wir unsere Demokratie lebendig und kontrovers und aber lebendig als Demokratie am Leben halten. Denn es ist nach wie vor ein attraktives Modell. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Es gibt viele, die wollen hier leben. Es gibt viele Amerikaner, die sich überlegen, ob sie 2, 3 Generationen zurück vielleicht Vorfahren haben und vielleicht hier oder dort eine Staatsangehörigkeit kriegen. Genauso wie aus Großbritannien einige in die EU gekommen sind, die die Gelegenheit hatten. Also man merkt tatsächlich, im Alltag denken die Leute darüber nach, möchte ich da leben oder wo möchte ich leben? Und da ist das Leben in einem demokratischen Staat mit offener Gesellschaft nach wie vor ein sehr großer Wert, den sehr viele schätzen.
Also ich habe alle diese Ängste, die Daniela Schwarzer schon beschrieben hat, aber ich würde gerne vielleicht nur das Abend ein bisschen spannend zu machen, also ein Gegenargument machen, wenn es um Trump und Demokratie geht. Also wir haben fast alle, ziemlich viele in Deutschland, Europa, auch in den USA, vor die Wahl passiert ist, die Wahl als eine Krise der Demokratie beschrieben. Und eigentlich war diese Wahl eine perfekte demokratische Wahl. Also keine Gewalt, ein ganz klares Resultat. Alle haben dieses Resultat akzeptiert. Es bedeutet nicht natürlich, dass Donald Trump ein Freund der Demokratie ist. Das weiß man schon am 6. Januar.
Ihr müsst nur noch einmal wählen, hat er gesagt.
Ne? Und so weiter und so weiter. Er will als Diktator am ersten Tag sein. Also das stimmt natürlich alles. Aber die philosophische Frage oder die theoretische Frage ist nicht nur, was tut Donald Trump gegen die Demokratie, aber jetzt, dass er ein demokratisches Mandat hat, was tut er mit der Demokratie? Und vielleicht geht das viel besser für Donald Trump, wenn er mit der Demokratie arbeitet und kann seine Zwecke erreichen, dunkle oder nicht dunkle Zwecke erreichen mit der Demokratie, was in 2016 nicht eigentlich eine Option war, weil für so viele Amerikaner in 2016 war diese Wahl nicht legitim. Die Russen haben das geklaut, also ist irgendetwas nicht Richtiges passiert ist, das sagt man jetzt nicht und ich finde das sehr gut. Also es ist nicht die Wahl, die ich gemacht hätte mit Donald Trump, aber dass es ein demokratisches Resultat ist, was Wunderbares und vielleicht ist das auch eine Tendenz, dass das irgendwie weitergeht. Also ich habe große Sorgen, wenn alles als Krise der Demokratie in den USA beschrieben wird. Das ist bestimmt ein Fehler. Es ist eine Krise der Demokratie und auch im Moment eine sehr, sehr energische demokratische Gesellschaft. Es sind die beide zusammen.
Der Sänger Andreas Dorau hat mal 1988 ein Lied geschrieben, das ist Demokratie, langweilig wird sie nie. Und Willy Brandt war zu hören mit dem O-Ton, ob es einem schmeckt oder nicht. Ja. Amerika und Europa, sie driften auseinander und zwar jedes Jahr um mehr als 1 Zentimeter, denn dazwischen hebt sich der mittelatlantische Rücken und die Erdplatten verschieben sich. Das ist ein natürlicher Vorgang. Den politischen Vorgang, den haben wir in der Hand. Das war das Willy Brandt-Gespräch 2024 als Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und mit Unterstützung durch die Zentral- und Landesbibliothek aus den Pop-Up-Räumen der Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg. Danke sage ich dem FDP-Abgeordneten Michael Link, der Vorständin der Bertelsmann-Stiftung Daniela Schwarzer, Michael Kimmich, Historiker der Katholischen Universität in Washington D.C. und Robert Barz von der John F. Kennedy Schule Berlin-Zehlendorf. Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.